Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Ich habe mich schon gefragt, wann ihr euch bei mir meldet. Oder ich mag euren Content, aber habe gerade kein Budget für eine Agentur. Oder euer Content hat mich überzeugt. Wir würden gerne mit euch konkret sprechen, wie ihr uns unterstützen könnt. Solche Rückmeldungen wie diese bekommen wir regelmäßig, denn wir nutzen seit vielen Jahren Content, wir nutzen Lead-Magneten und wir nutzen Marketing-Automation in dieser Kombination. Und wie wir das konkret machen, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und sitze jetzt hier in unserem schönen Podcast-Studio mit meinem Kollegen Marvin. Marvin macht bei uns die ganzen Marketing-Automation-Spielereien, die wir so treiben, und dementsprechend kann er am besten Einblicke geben. So, Marvin, schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein kann.
Das ist deine Podcast-Premiere quasi jetzt dann, ja, hier im Interview.
So sieht's aus.
Im Adventskalender hatten wir dich bisher, glaube ich, nur.
Genau, einmal für 3 Minuten. Aber jetzt heute die große Folge, Premiere.
Jetzt darfst du mehr als 3 Minuten reden. Jetzt musst du sogar mehr als 3 Minuten reden.
Gott sei Dank.
So. Also wir haben als großes Thema, als Überbegriff haben wir jetzt so das ganze Thema Lead Management. Wie kommen wir da so von dem ersten Kontakt quasi dann auch zum Sale hin? Und da wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar fangen wir doch einfach mal mit der Definition an. Wozu braucht man überhaupt, sag ich mal, Lead Management?
Lead Management ist im Wesentlichen erstmal, also um darauf zurückzukommen, dass ich eine Definition mitgebe. Lead Management meint einfach, dass man die Leads, die man einsammelt, wie der Name schon sagt, halt durch das CRM managt. Das bedeutet, dass die an der richtigen Stelle die richtigen Infos bekommen, dass man selber von den Leads die richtigen Infos hat, um das Ganze ja vernünftig auszuspielen. Und wofür brauchen wir das? Also im Wesentlichen, wir stecken super viel Geld und Ressourcen da rein, Leads zu generieren, und wollen ja im Endeffekt auch aus diesen generierten Leads Kunden bekommen, Kundinnen und Kunden. Und da ist es so, dass wir natürlich die Quote der Kundschaft, die wir am Ende rauszubekommen, im Vergleich zu dem, was wir am Ende reinbekommen an Leads, erhöhen wollen. Und das machen wir durch ein gutes Lead-Management, weil das einfach wiederum bedingt, dass wir den Leads, den Kontakten, die wir bei uns im CRM haben, einfach viel passendere Inhalte ausspielen können, sowohl inhaltlich als auch zum Zeitpunkt der Strecke, der Zeit, die bei uns im CRM sind.
Okay, also das heißt, wir investieren in Content und durch ein gutes Lead-Management sehen wir ein ROI auf unsere Content-Investments.
Genau, so ist es eigentlich einfach runtergebrochen, kann man das dadurch halt optimieren.
Und wir gucken uns das jetzt mal an, wie wir das bei MoreFire machen, weil so Hintergrund ist, erstens, wir brauchen keinen Kunden fragen, was wir davon jetzt alles veröffentlichen dürfen, und so, wir machen im Prinzip von der Methodik her, sagen wir mal, alles, was wir glauben, was gut funktionieren könnte, probieren wir erstmal bei uns selber aus, und deswegen haben wir dir ja auch da die komplette Spielwiese bei uns HubSpot gegeben. Das heißt, da kannst und darfst und musst du dich dann auch irgendwo mit austoben. Ja. Gestartet ist ja so bei deinem Aufgabenbereich vornehmlich in dem ganzen, sagen wir mal, Marketing-Automation-Kram, den wir dann da so machen. Wie hängen Lead-Management und Marketing-Automation konkret zusammen? Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber lass uns da mal eine Etage tiefer gehen.
Ja, also grundsätzlich, die bedingen sich eigentlich gegenseitig ein bisschen. Das bedeutet, Marketing Automation hilft dir dabei, das Lead Management besser zu machen, indem wir einfach, weil irgendwann ist man an einem Punkt, wo man halt durch Automatisierungen viel mehr ausprobieren kann, weil man nicht mehr händisch hinterher sein muss, händisch Mails verschicken, händisch gucken, welche Leads bekommen jetzt was. Und deswegen ist das einerseits, ja, hilft es dabei, das Lead Management besser zu machen. Andererseits oder andersrum ist Lead Management hilft dir dann aber auch dabei, die Infos zusammenzusammeln, die dir dann wiederum dabei helfen, das Marketing Automation oder deine Marketing Automation besser auszuspielen. Bedeutet im Wesentlichen, wenn Kontakt reinkommt, um das jetzt einmal runterzubrechen, soll er im besten Fall halt danach zum Beispiel eine Content-Strecke, eine Lead-Nurturing-Strecke erhalten. So, hier ist es wichtig, dass wir dann am ersten Punkt erstmal Infos sammeln über den Lead, über den Kontakt. Was für ein Mensch ist das? Was für einen Job hat er? Bei welchem Unternehmen arbeitet er? Ist er interessant für uns oder ist er das nicht? So, darauf basierend auf diesen Informationen bekommt der Content A, B oder C ausgespielt. Und diese Infos werden dann halt weiter genutzt, um das Lead-Management weiter voranzutreiben. Um das jetzt mal ganz, ganz basic runterzubrechen, bevor wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen tiefer da rein einsteigen.
Wir schauen ja auch beide in Kundenprojekte mit rein und es ist basic runtergebrochen, aber das ist tatsächlich auch die Stelle, an der viele, sagen wir mal, die große Herausforderung haben. Mhm. Entweder das wird sehr früh automatisiert, obwohl halt eben irgendwie das Fundament noch gar nicht gut ist, oder an dem Punkt, wir könnten da jetzt mal Sachen automatisieren, da hapert es dann irgendwo. Mhm. Also insofern, was für dich, glaube ich, basic ist, ist für manche, die das jetzt gerade hören, sagen, ja, das würde ich jetzt auch gerne haben. Aber deswegen gehen wir da gleich auch trotzdem nochmal ein bisschen tiefer rein. Also das heißt, ich finde es ganz gut, wie du es halt eben beschrieben hast, dass es sich gegenseitig bedingt. Also ich meine, ein gutes Lead-Nurturing, gutes Lead-Management ohne Automatisierung kann man machen, ist aber vom Workload her
viel zu viel, ja.
Ja, ich meine, wenn du 5 Leads im Jahr hast, dann kannst du das machen, aber wenn da irgendwie 5 pro Woche reinkommen, dann wird es auch schon irgendwo so ein bisschen ineffizient. Mhm. Und du kannst halt eine gute Marketing-Automation nur machen, wenn du auch eine gute Datenqualität dann auch irgendwo dahinter hast. Mhm.
Und was du gerade noch gesagt hattest, was extrem wichtig ist, dass du halt, du hattest das gerade angeschnitten, dass man nicht einfach quasi jetzt sagt, okay, wir automatisieren jetzt erstmal irgendwas und dann gucken wir, was wird, sondern dass man, ist aber grundsätzlich eigentlich ein Thema, wenn du Sachen automatisierst, du solltest vorher genug Kapazitäten reinstecken, alles durchzutesten, weil wenn du irgendwas automatisierst, was nicht perfekt funktioniert, hast du am Ende super viel Aufwand, irgendwie die Sachen wieder aufzuräumen. Genau, und das deswegen sollte man das halt irgendwie immer in so einem Ping-Pong-mäßigen, dass man das halt miteinander abstimmt.
Hm. Was ist so deine Empfehlung, wie man da vorgehen sollte? Also das heißt, wir haben jetzt irgendwie einen Lead-Magneten, da kommen jetzt stolpern Leute über ein Webinar rein, dann setzen wir irgendwie eine Content-Strecke dahinter noch auf. Würdest du die dann jetzt im ersten Schritt dann wirklich händisch die Mails verschicken oder würdest du erstmal die Mails automatisieren und dann, sag ich mal, händisch das Ganze prüfen, was funktioniert hat? Was ist so deine Empfehlung, um da so einen ersten Prozess mal in die Startlinie zu kriegen?
Also bei Mailstrecken würde ich sagen, kann man schon sehr früh auf Automatisierung gehen, weil da im ersten Fall oder im ersten Schritt Automatisierung erstmal nur bedeutet, die werden zu Zeitpunkt X automatisch verschickt. So, dann hast du erstmal für dich nicht den Aufwand, du musst den Kalendereintrag machen und sagen, okay, jetzt muss das verschickt werden. Wichtig ist da aber, dass wenn du halt vorher keine Vorerfahrung hast, welche Mails funktionieren, welche Inhalte, welche Betreffzeilen, welcher Zeitpunkt und so weiter und so fort, dass du da trotzdem jedes Mailing dafür nutzt, deine Mails durch AB-Tests zu optimieren. Und hier ist es wichtig, dass du A, genügend Kontakte durchlaufen lässt, um dann wirklich eine valide Aussage treffen zu können, zwischen funktioniert oder funktioniert nicht. Und B, dass du bei einem AB-Test immer nur eine einzelne Sache testest, entweder die Betreffzeile oder die Absendezeit oder so, damit du halt im Endeffekt nicht 2 verschieden gut performende Mails hast, aber nicht weißt, was jetzt der ausschlaggebende Punkt war. Und deswegen, gerade am Anfang ist das halt eine super, ja, schon auch mühselige Arbeit, sowas erstmal aufzusetzen, weil du halt super viel erstmal durchtesten musst und auch kannst. Wichtig ist es da wiederum, dass du dann irgendwann auch den Twist hinbekommst und merkst, okay, ich kann, also man kann es theoretisch bis ins Unendliche optimieren, aber irgendwann siehst du, okay, wir haben jetzt nicht mehr so wirklich aussagekräftige Verbesserungen, dass du dann irgendwann auch für dich ein Best Practice hast, um da dann dieses Best Practice nutzen zu können, um dann halt wieder Ressourcen zu haben, um andere Sachen zu optimieren.
Hm. Du hast gerade mühselig gesagt, aber wir reden noch über Automation. Also es muss doch eigentlich automatisiert gehen.
Ja, schön wär's. Vielleicht ist es irgendwann so, dass du einfach nur einen Prompt in eine KI reinsprichst und dann wird das alles automatisch durchgetestet. Aber Stand jetzt ist es tatsächlich so, dass, ja, wenn wir automatisieren, müssen wir am Anfang und am Ende auf jeden Fall ein menschliches Auge drauf haben. Und gerade am Anfang, das meine ich mit mühselig, muss halt super viel halt auch nochmal händisch nachkorrigiert werden, weil es ist extrem wichtig, dass man da nicht zu früh einfach die Automatisierung laufen lässt und dann halt am Ende so guckt, was rauskommt, sondern dass man da wirklich auch hinter jedem Schritt irgendwie ein Auge, nochmal die Hand drauf hat, damit einfach man am Ende nicht vor dem Problem steht, gut, wir haben jetzt irgendwas durchautomatisiert, irgendwann hat es gar nicht mehr funktioniert, uns ist das viel zu spät aufgefallen und jetzt die letzten Automatisierungen oder Mail-Automatisierungen in dem Fall, die durchgelaufen sind, waren eigentlich alle für die Katz. Und ja, jetzt müssen wir erstmal wieder aufräumen, bevor wir das wieder komplett neu aufrollen können.
Ja, auf das Thema aufräumen müssen, komme ich gleich auch nochmal drauf, weil das ist echt so ein Schmerzthema, weil solche Sachen aufzubauen macht immer einen Riesenspaß, dann zu sehen, die Ergebnisse kommen rein, aber dann irgendwie das Aufräumen hinten raus, manchmal ein bisschen mühselig. Aber reden wir erstmal über die schönen Dinge, zum Beispiel, wie kriege ich überhaupt neue Leute ins System rein, weil ich meinen Marketing-Automation-Prozess aufzusetzen, hast du gerade gesagt, macht ja nur Sinn, wenn auch Leute dann durch diesen Prozess durchlaufen. Was ist so deine Erfahrung, was funktioniert Stand jetzt ganz gut in dem Segment, dass wir, sagen wir mal, neue Leads ins System reinkriegen?
Also es ist halt super vielfältig. Also wir haben natürlich die klassischen Sachen, Suchmaschinenoptimierung. Das bedeutet, wir erstellen Content, zum Beispiel in Form von Blogartikeln, Ratgeberseiten. Darüber kommen dann die Leute zu uns und im besten Fall haben wir dann auf diesen Seiten ein Formular, irgendwas, was zur Lead-Generierung beiträgt, wo die Leute sich eintragen können. Genau, also das ist quasi dieser Inbound-Ansatz. So, was können dann diese Lead-Magneten sein, die in diesen Formularen sind? Das können zum Beispiel Webinare sein, das können E-Books sein, das können, ich weiß nicht, Podcast-Aufzeichnungen zum Beispiel sein. Dann kann man natürlich auf Messen gehen. Über Messen kann man super viele Leads generieren, kommt drauf an. Also wenn das in deinen Bereich passt, in deinen Unternehmensbereich, dass du dich auf Messen präsentierst, aber auch externe Vorträge können da super hilfreich sein. Und natürlich alles rund um Ads, also Social Media Ads, Google Ads, Bing Ads, all das ist halt super relevant zur Lead-Generierung. Wichtig ist, dass man halt immer auch einen Lead-Magneten dahinter hat. Das meinte ich gerade mit Webinaren, E-Books oder irgendwelchen Downloads, weil die Leute müssen immer einen Vorteil für sich daran sehen, jetzt quasi sich mit einer E-Mail-Adresse bei dir anzumelden, weil wenn du auf dem Blogartikel bist und dann steht am Ende, bitte gib uns noch deine E-Mail-Adresse, damit wir dir im Nachgang noch Infos senden, das funktioniert in der Regel nicht. Du brauchst da schon diesen Hebel, dass die Person dann im ersten Schritt nochmal was für den Arbeitsalltag oder Ähnliches halt wirklich an die Hand bekommt, dass die Person sagt, okay, hier bin ich bereit, meine E-Mail-Adresse anzugeben und im Nachgang halt auch mit relevanten Infos weiter per E-Mail bespielt zu werden.
Also ich höre seit vielen, vielen Jahren, E-Books sind tot, kein Mensch lädt sich die mehr runter. Webinare war meine Befürchtung nach Corona, nachdem alle irgendwie zu Hause gehangen haben. Webinare werden sterben, weil keiner mehr Bock da drauf hat. Was sagst du?
Also ich würde beidem jetzt erstmal widersprechen. Es kommt natürlich dann auch sehr auf dein Thema an. Also bei manchen Sachen ist es halt einfach nicht so sinnvoll, das in geschriebener Form irgendwie die Infos zu vermitteln. Bei anderen Sachen ist vielleicht Video plus Audioformat nicht das Beste, wobei ich mir da jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht sofort was darunter vorstellen kann, wo das halt nicht so gut funktionieren würde. Aber hier ist es wichtig, dass du erstens verschiedene Bereiche abdeckst, zum Beispiel ein E-Book und Webinar und Podcast. So, dann hast du quasi verschiedene Bereiche, wie du deine Zielgruppe erreichen kannst und auch, dass du deine Zielgruppe kennst. Also, dass du weißt, wie konsumiert meine Zielgruppe Informationen, über was für Kanäle, wollen die eher irgendwas hören, wollen die was sehen, wollen die was lesen, damit du da halt dein Content drauf anpassen kannst. Aber wir merken zumindest, dass bei uns diese klassischen Lead-Magneten immer noch super gut funktionieren und dass wir die weiterhin halt als vernünftige Lead-Generierungsquelle einfach einsetzen können.
Jetzt hast du auch gerade schon das Thema, also Inbound versus Ads, so ein bisschen angeteasert. Also Ads über Social Ads, Google Ads, was funktioniert besonders gut jetzt im Moment? Also bei uns ist jetzt natürlich B2B-Schwerpunkt, muss man natürlich dazu sagen, wir als Morfire machen halt B2B-Marketing für uns. So, was sind da deine Erfahrungswerte? Was funktioniert gerade besonders gut?
Bei den Ads oder bei den Inbound-Sachen? Bei den Ads funktionieren, also LinkedIn ist eigentlich immer was gut funktioniert. Da muss man halt auch, wobei man da halt auch sagen muss, hier muss man sich halt auch immer wieder, ich würde nicht sagen neu erfinden, aber weiterentwickeln. Also man kann jetzt nicht sagen, gut, die Art, unsere Ads zu schalten, funktioniert. Da können wir jetzt die nächsten 2 Jahre drauf aufbauen. Hier musst du auch immer wieder challengen. Und hier sind wir auch wieder beim Thema A/B-Test. Was funktioniert nicht? Sei es, dass wir die Creatives gegeneinander testen, sei es, dass wir die Art der Ads gegeneinander testen. Was wir jetzt in letzter Zeit viel machen, sind Thought Leader Ads schalten, weil das extrem gut funktioniert. Eigentlich das Gleiche in Grün für Google Ads. Also auch hier immer regelmäßig überprüfen, die Daten auswerten. Was funktioniert gut, was funktioniert schlecht? Wo können wir halt das Budget vielleicht shiften? Und wo macht es Sinn, halt nochmal quasi mit einem A/B-Test wirklich zu challengen? Auch Sachen, die, ich hatte es gerade gesagt, irgendwann hat man seine Best Practices, aber auch diese Best Practices muss man regelmäßig nochmal gegen halt irgendwie Alternativen testen, damit man einfach weiterhin irgendwie die besten Ergebnisse erzielt. Und spätestens, wenn irgendwann von alleine die Zahlen schlechter werden, spätestens dann sollte man halt nochmal wirklich hinterfragen, okay, was können wir jetzt hier anpassen? Aber ja, also pauschal lässt sich jetzt nicht sagen, LinkedIn funktioniert, Facebook funktioniert, Meta funktioniert. Das muss man halt dann quasi für sich auch am Anfang einmal ausloten. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wir müssen unsere Zielgruppe kennen. Wir müssen im besten Fall, oder so wie wir das machen, wir arbeiten mit Personas. Das heißt, wir haben wirklich vor Augen, was sind die Pain Points unserer Zielgruppe? Was hat die für ein Informationsbedürfnis? Welche Content-Formate nutzt sie? Welche Kanäle nutzt die Person? Und dass wir dann quasi aus diesen ganzen Informationen, die wir haben, unsere Marketingkampagnen aufbauen und plus dann halt den Fakt, dass wir alles immer wieder gegeneinander challengen.
Und wenn wir jetzt auf das Thema Auswertung kommen, also welche Kanäle haben jetzt so in den letzten, sag ich mal, wenn wir jetzt auf 2025 zurückschauen, was waren so die Kanäle, wo du sagst, hat nicht nur die Quantität gestimmt, sondern auch die Qualität? Also A, wie schaust du auf das Thema? Wie wertest du das aus? Und was hat da funktioniert?
Also erstmal, wie wir das auswerten, da haben wir jetzt in der letzten Zeit auch oder in den letzten zweieinhalb Jahren oder vor zwei Jahren uns nochmal genau überlegt, okay, was wollen wir eigentlich wissen? Wollen wir wissen, wie viel kostet uns ein Lead, was ja eigentlich diese normale Kennzahl ist? Wir haben dann aber irgendwann überlegt, okay, wir wollen ja nicht wissen, was kostet eigentlich ein normaler Lead, sondern was kostet uns ein Lead, der relevant für uns ist? Und so haben wir dann die Kennzahl des CPSAL, des Cost Per Sales Accepted Lead, für uns entwickelt, was im Wesentlichen bedeutet. Sales Accepted Lead bedeutet, das ist ein Lead, wo Sales am Anfang theoretisch sagen würde, von den Rahmenbedingungen, von den demografischen Bedingungen der Persona und des Unternehmens, das ist ein potenzieller Kunde, wenn alles andere natürlich passt, aber das ist von der Unternehmensgröße, von der Unternehmensbranche, von der Persona, mit wem wir da sprechen, ist es realistisch, dass diese Person tatsächlich irgendwann Kunde wird. Und das ist mittlerweile unsere Kennzahl. Das bedeutet, bei uns im CRM wird jeder Lead, der reinkommt, jeder Kontakt, wird ganz am Anfang anhand dieser Bedingungen, anhand festgelegter Kriterien eingeordnet in, ist er ein SAL, ein Sales Accepted Lead, oder ist er keiner? Und darauf optimieren wir dann auch all unsere Kampagnen. Das heißt, wir werten jetzt nicht aus, okay, was kostet uns ein Lead, weil nach der Logik wäre zum Beispiel Facebook unsere relevanteste Ads-Quelle, weil da bekommen wir einfach super günstig Leads rein. Wenn wir uns dann aber mal anschauen in der Bewertung, okay, wie viele Leads sind wirklich relevant für uns oder könnten irgendwann zu einem Kunden werden, dann sehen wir, okay, Facebook bringt super wenig relevante Leads, dann ist eher LinkedIn, die ja auf den ersten Blick vom CPL, also Cost per Lead, erstmal höher sind, wird dann die wesentlich vielversprechendere Ads-Quelle für uns, Lead-Quelle, weil wir dann einfach sehen, hier holen wir viel mehr relevante Leads raus. Und genau darauf basieren mittlerweile alle unsere Kampagnenauswertungen und auch, da werden wir, denke ich, auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, unser kompletter Nurturing, der dann quasi fest verankert mit dem Lead-Management-Prozess, ist ja basiert darauf, weil wir einfach unsere E-Mail-Strecken auch dementsprechend ausrichten und aufbauen.
Also können wir festhalten, bei Facebook holen wir dann, weiß nicht, hier uschishaarsalon@hotmail.de rein und bei LinkedIn dann den CMO von irgendwas.
Genau, also Facebook super viel, einfach Freemail-Adressen, super viele, bei Instagram super viele Studentenadressen. Und die ja dann nicht, also wirklich langfristig vielleicht wirklich sogar irgendwann relevant sein könnten. Also langfristig meine ich jetzt vielleicht in den nächsten 10 Jahren, aber halt jetzt nicht wirklich für unseren jetzigen Sales-Prozess, der bei uns trotzdem im B2B-Bereich auch mal 12 bis 24 Monate betragen kann. Das sind dann einfach wirklich die super relevanten Leads, die wir halt dann auch mit den Kampagnen erreichen wollen. Weil wir wollen jetzt nicht unsere Kundschaft für die nächsten 10 Jahre aufbauen.
Also wir denken sehr langfristig und nachhaltig. Und liebe Studierende, ihr dürft gerne unseren Content konsumieren, aber...
Aber ihr hört dann gleich, was ihr dann alles für Infos bekommt. Ja. Und welche nicht.
Wie gern wir euch mögen, hängt von eurem Budget ab. Nein, was. Also, aber dann lass uns mal zu dem Nurturing kommen. Also ich hab jetzt mitgenommen, also E-Books, Webinare, funktioniert alles. Kanäle funktionieren alle auch mehr oder weniger. Wichtig ist halt eben einfach zu gucken, wen will man dann wirklich erreichen. Das war jetzt halt eben auf der Basis von uns als Online-Marketing-Agentur spannend für alle anderen Agenturen. Ihr dürft auch unseren Content konsumieren. Mhm. Ja, ihr hört ja auch fleißig zu. Gleichzeitig, das ist natürlich dann auch je nach Branche und wie B2C-nah du bist, etc. Natürlich können die Kanäle variieren. Wenn du zum Beispiel sehr Kleinstunternehmen als Zielgruppe hast, dann kann Facebook und Insta ein super spannender Kanal sein. Da kann TikTok ein super spannender Kanal sein. Nur eher, sag ich mal, den Mittelstand aufwärts adressierst, dann halt eher irgendwie was anderes.
Ja.
So, jetzt haben wir den Lead drin. Die Person hat sich für Webinar oder E-Book eingetragen. Dann hast du gerade schon gesagt, wir bewerten Schritt 1, Sales Accepted, ja oder nein. Passiert das automatisiert? Passiert das manuell? Mischung aus beidem? Wie gehen wir da vor?
Also da kann ich ja mal so ein bisschen unsere Historie skizzieren. Vor einigen Jahren, als wir das Ganze so aufgebaut haben, war das tatsächlich fast komplett manuell. Da haben wir wirklich Werkstudentinnen und Werkstudenten, die eine Stunde pro Tag da dran gesessen haben und sich einfach wirklich händisch angeguckt haben, okay, wer ist hier reingekommen? Auf LinkedIn gegangen, was für einen Job hat die Person? Auf das Unternehmen auf LinkedIn gegangen, wie groß ist das Unternehmen, das quasi entsprechend eingeordnet? Zu welchem Segment gehört das? Ist das B2B, E-Commerce? Ist das ein Software-as-a-Service-Unternehmen? Und die ganzen Infos, die sind nämlich für uns relevant, um das Lead-Management weiter voranzutreiben, um unser Lead-Scoring aufzubauen. Und deswegen haben wir die alle händisch rausgezogen. So, jetzt war es, dass wir das ungefähr vor einem Jahr so umgestellt haben, dass es teilautomatisiert war, dass wir halt über HubSpot-Workflows und die Schnittstelle zu, in dem Fall Apollo, uns Daten quasi rausgezogen haben, die Hände, die automatisch eingeordnet haben, dann aber quasi auch, weil unser Lead-Scoring ist so aufgebaut, dass quasi verschiedene Schnittstellen oder Schwellenwerte, besser gesagt, von verschiedenen Scores, die werden sich nochmal händisch angeguckt. So, das heißt, dann hatten die Studis nur noch die Aufgabe, sich genau diese Leads anzugucken, wo es nicht ganz, ganz klar ist. So, jetzt haben wir das seit ungefähr einem Monat oder 3 Wochen tatsächlich zu 100% automatisiert. Das ist jetzt auch noch in der Testphase. Ich hatte es gerade gesagt, man muss immer am Anfang alles genau testen. Das heißt, diesen kleinen Testballon, den haben wir schon durch. Das hat alles funktioniert. Jetzt haben wir es ausgerollt aufs gesamte CRM, haben aber weiterhin natürlich ein Auge drauf. Und ab jetzt ist es tatsächlich komplett automatisiert. Das heißt, wir haben einen N8N-Workflow gebaut. Jetzt wird es ganz kurz ein bisschen technischer, wo wir mit einem HubSpot-Workflow mithilfe eines Webhooks die Infos in einen N8N-Workflow pushen. Der macht quasi 2 Sachen. Der schaut sich einmal quasi die Daten, die Apollo hat zu dem Kontakt und zu dem Unternehmen an, zieht die Daten, die für uns relevant sind, raus. Dann gibt es noch zusätzlich noch, dass der mit Gemini und einer Google-Websuche verschieden oder öfter mal in verschiedenen Art und Weisen den Namen und das Unternehmen und die Mitarbeiteranzahl und so weiter und so fort googelt. Die Infos, die schmeißt er alle zusammen. Dann gibt es im Endeffekt noch eine KI beziehungsweise einen Agenten, der sich alle Daten anguckt. Dann guckt, okay, wo sind jetzt Überschneidungen? Was ist das Wahrscheinlichste? Was ist das Unwahrscheinlichste? Und im Endeffekt haben wir dann genau diese Sachen, die dann unsere Studis vor 2 Jahren noch komplett manuell rausgezogen haben, haben wir fertig in unserem CRM in den verschiedenen Eigenschaftsfeldern eingetragen und müssen dann hoffentlich in 2 Monaten spätestens gar nichts mehr selber machen, sondern können darauf vertrauen, okay, dieser Workflow mit Hilfe der KI funktioniert. Genau, und dann ist quasi dieser Punkt, wo dann unser Lead Nurturing dann ansetzt, ist dann so weit automatisiert, dass wir dann da gar kein Monkey Work mehr selber machen müssen.
Ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt ganz langsam den Bereich des Basic Lead Managements verlassen.
Also ein bisschen, ich hab ganz kurz gesagt, jetzt wird es kurz ein bisschen technisch.
Ja, es war jetzt ein bisschen nerdiger. Also Das Schöne an diesen Sachen ist, wir lernen da aus Kundenprojekten und nutzen das, was wir bei uns selber ausprobieren, dann auch wiederum für Kundenprojekte. Mhm. Also das ist mal so ein Hin und Her. Manchmal haben wir Kundenprojekte, wo wir sagen, hey, das ist eine geile Idee, das probieren wir auch bei uns aus. Oder wir haben solche Sachen, die, was Marvin jetzt gerade geschildert hat, wo wir das dann auch Kunden vorstellen, die sagen, genau das hätten wir gerne.
Ja, also insofern, das ist auch ganz gut, weil jedes Mal, wenn irgendwas bei uns nicht funktioniert, was wir bei uns testen, können wir sagen, okay, jetzt haben wir was für unsere Kundenprojekte gelernt, weil wir wissen, wie wir es nicht machen. Und das, also man lernt nie aus. So, ja. So kann man es dann immer argumentieren.
Ja, du hast auch gerade das Thema Lead Scoring angesprochen. Da würde ich gerne nochmal mit drauf springen, weil da so dieses Thema auch Schwellenwerte. Wann ist ein Lead wirklich relevant für uns? Wann ist er Sales accepted? Ja, nein. Wann ist er auch Sales ready? Also nicht nur, dass Sales sagt, das ist irgendwie eine Persona und Unternehmen, mit denen würden wir grundsätzlich gerne sprechen, sondern auch von den Signalen der Person her, dass die sagt, oder dass es den Anschein hat, dass die Person durchaus Interesse an einer Dienstleistung von uns hätte. Wie ich zum Beispiel eingangs auch gesagt habe, dass Leute zum Teil auf uns zu, oder wir schreiben Leute an und die sagen, na endlich meldet ihr euch, wir hatten die ganze Zeit schon drauf gewartet. So, wie können wir das in einem Lead Scoring abbilden?
Genau, auch unser Lead Scoring ist in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, vielleicht zwei Jahren, auch nochmal quasi komplett general überholt worden, weil wir haben für uns gesagt, wir wollen nicht dieses klassische Lead Scoring, was vielleicht mehr Leute da draußen kennen, was bedeutet quasi, wir haben verschiedene Signale oder verschiedene Eigenschaften und es gibt dann quasi immer plus 100 Punkte, plus 20, plus 10 und ab Schwellenwert X, ab Schwellenwert 500 oder ab Schwellenwert 1000 wird quasi automatisch gesagt, gut, Sales, haut die doch mal an. So wollten wir es nicht machen, weil wir einfach gemerkt haben, das macht keinen Sinn, weil ansonsten haben wir vielleicht tatsächlich irgendwelche Studis, die sich 50 Webinare von uns angucken, 20 E-Books runterladen. Das wirkt dann quasi durch diese Addition der verschiedenen Scores, wirken die dann super relevant, sind sie aber nicht, weil, ich war gerade schon am Anfang bei dem Thema, das ist einfach nicht unsere Persona, die erfüllen einfach die demografischen Daten nicht. Deswegen haben wir ein Lead Scoring entwickelt, das quasi aus vier Ziffern besteht. Jede Ziffer markiert damit quasi ein eigenes Attribut. Also die Tausenderziffer, die zeigt uns an, wie relevant ist das Unternehmen. Das basiert dann auf Daten wie der Unternehmensgröße, dem Unternehmenssegment. Hatte vielleicht schon mal jemand bei uns aus dem Unternehmen Kontakt zu dem und kann quasi sagen, okay, ich habe bei denen ein gutes Gefühl, kann da dem quasi nochmal so einen manuellen Bonus geben. Dann haben wir die 100er-Ziffer, die basiert auf der Persona. Ist das eine Person, die in der operativen Ebene arbeitet? Ist es für eine Führungskraft? Ist das C-Level? Auch hier gibt es jemanden, der da quasi schon manuell dazu sagen kann, das ist eine interessante Person, weil ich habe mal mit der auf einer Messe gesprochen oder so. So, das sind dann quasi diese demografischen Daten, die dann bis auf diesen manuelle gute Gefühl auch dann jetzt ab jetzt automatisiert abgebildet werden. Und dann geht es aber darum, wie du gerade gesagt hast, was für Signale zeigt die Person uns. So, da haben wir jetzt einmal die 10er-Ziffer, das ist der Aktivitätsscore. Hier schauen wir uns an, was hat die Person sich angeguckt? War die auf unserer Pricing-Seite? Hat die vielleicht unsere Referenzen schon mal gecheckt? Hat die sich ein bestimmtes E-Book, wir haben ein E-Book zum Thema, wie man mit uns zusammenarbeitet, hat die sich das runtergeladen? Hat die das Kontaktformular ausgefüllt? Wie viele Formulare wurden generell ausgefüllt? Und dann gibt es die 1er-Ziffer, den Interaktionsscore, der dann besagt, wie interagiert die Person denn mit den Sachen, die wir zuschicken, wie zum Beispiel Marketing-E-Mails. Da gibt es dann Punkte fürs Öffnen einer Mail, fürs Klicken auf einen Link, für das Antworten auf eine Mail. Auch hier gibt es für ein bestimmtes Kontaktformular gibt es hier Punkte. Hat die Person sich schon mal ein Meeting gebucht oder nicht? So, und diese vier Ziffern bilden dann den Gesamtscore ab. Das heißt, wir haben jetzt beispielsweise bei irgendeiner Person einen Score von 7512. Das bedeutet, die 7 ist, das höchste ist immer eine 9 dann logischerweise. 7 bedeutet, okay, ist ein interessantes Unternehmen. 500, 5 bedeutet, ist eine mittelinteressante Persona. 1 bedeutet, okay, die Aktivität hat sich bisher noch nicht so super viel angeguckt. Und 2 so richtig interagiert mit unseren Inhalten hat die Person auch noch nicht. So, das ist dann quasi für uns in diesem Beispiel ein Signal, das ist ein super interessanter Lead, aber der muss halt einfach noch ein bisschen bespielt werden, muss sich noch ein paar Sachen angucken, muss auch durch Interaktion zeigen, dass die Person Interesse hat an unseren Inhalten, wirklich ja, mit denen zu interagieren. Und das ist im Wesentlichen unser Lead-Scoring. Und die Schwellenwerte sind dann quasi dann dieses, wenn die Relevanz zwischen hoch, mittel und niedrig springt. Und das ist ja dann gerade bei der Aktivität und Interaktion, dass sich das immer wieder verändert, weil wir uns dann halt auch die Aktivität immer nur der letzten 180 Tage angucken, damit wir jetzt keinen Kontakt, der da irgendwie vor 2 Jahren mal super interessiert war, dann aus Versehen anschreiben. Und so ist unser Lead Scoring aufgebaut. Und diese Schwellenwerte wiederum, die haben wir dann auch in unseren Nurturing-Strecken, dass dann halt quasi eine Verzweigung da zwischen 2 Mails ist, die dann sagt, okay, wenn die Person jetzt eh schon eine hohe Interaktion zeigt, dann bekommt die Mail XY. Und wenn sie halt noch nicht so eine hohe Interaktion zeigt, dann bekommt die Mail AB. Und dann am Ende ist dann auch quasi genau so eine Wenn-Dann-Verzweigung, wo dann halt die Leads auch automatisch an Sales wieder übergeben werden können. Und dann auch wieder eine Automatisierung mit KI gestützt hintergeschaltet ist. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden.
Ja, dann reden wir doch einfach gleich mal drüber. Also okay, das Scoring, soweit verstanden, ist halt eben auch relativ kleinteilig dann auch im Laufe der Jahre entstanden, weil so das, was du nämlich eingangs geschildert hast, so diese Addition und dann Newsletter und noch ein E-Book und der Score geht hoch und wir haben uns die dann immer wieder manuell angeschaut und gesagt, nee, also ja, der passt nicht, die sind nicht ready und haben dann im Laufe der Jahre da halt immer weiter dran gearbeitet. HubSpot hat am Anfang war es uns nötig gemacht, dass wir da das System komplett irgendwie verbogen haben. Mittlerweile geht es dann doch ein bisschen besser.
Was ich ganz kurz noch vergessen habe zu sagen, wichtig ist, gerade bei sowas wie einem Lead Scoring, nehmt, wenn ihr das aufbaut, also zu dem, was ich ja jetzt eh immer sage, immer quasi nachkontrollieren und so weiter und so fort, nehmt da wirklich alle Stakeholder, die da irgendwie mit drin hängen, mit rein. Das heißt, wir haben uns mit Marketing zusammengesetzt, wir haben uns mit Sales zusammengesetzt, wir haben uns auch mit ein paar Consultants zusammengesetzt, dass wir halt dann wirklich von jedem Bereich die Rückmeldung bekommen, okay, das kann man so einordnen oder nicht. Und das ist dann halt auch wirklich ein Prozess. Also ich glaube, das hat ein halbes Jahr bei uns gedauert mit einem wöchentlichen oder 2-wöchentlichen Meeting, wo wir dann immer quasi die Ergebnisse nochmal zusammen ausgewertet haben. Also das ist jetzt nicht von heute auf morgen gemacht. Also wenn ihr das aufbaut, erwartet nicht, dass das jetzt sofort geht, aber das ist halt wirklich was sich lohnt. Also das sehen wir jetzt halt auch schon, die Ergebnisse, dass da viel bessere Qualität bei Sales ankommt.
So, und dann haben wir so eine 9.785, also ziemlich spannender Lead, spannendes Unternehmen, richtige Buyer-Persona, super aktiv, guckt sich die richtigen Sachen an und dann sagt das System auf Basis der Kriterien, die wir definiert haben, okay, der ist Sales ready, schmeißt ihn mal über den Zaun. Was passiert dann genau?
Das muss es Sales machen. Nein, Spaß. Ich habe es nämlich mit Sales natürlich aufgebaut, deswegen weiß ich auch ungefähr, was da kommt. Genau, also Sales, wir haben für den Sales-Prozess haben wir dann auch einen Prozess aufgebaut, der dann in diesem Fall die Person anschreibt. Und zwar hier ist es auch direkt vorab zu sagen, hier ist wieder super viel automatisiert, aber auch hier gibt es halt immer noch manuelle Aufgaben. Warum, merkt ihr jetzt? Und zwar, wir haben einen Workflow mit einer KI, Relevance AI, aufgebaut, der quasi alle Daten aus dem CRM hinsichtlich der Aktivität und der Interaktion zusammensucht, also sich anschaut, was für Seiten hat die Person besucht, welche Formulare ausgefüllt, zu welchen E-Mails interagiert, was für Links geklickt. So, diese ganzen Informationen bekommt dann unser Sales-KI-Agent, der schreibt daraus eine E-Mail, die dann quasi lautet, hallo XY, ich habe gesehen, du hast dich zu Thema XYZ auf den folgenden Seiten informiert, plus du warst ja Teilnehmer bei uns in unserem Webinar und hast vielleicht sogar auf unserer Preisseite mal vorbeigeschaut, sollen wir nicht mal quatschen. So, das heißt, der zieht sich alle Daten aus dem CRM, die dafür relevant sind, schreibt das quasi in eine vernünftige E-Mail zusammen. Und dann wird die theoretisch direkt rausgeschickt. Praktisch haben wir hier gesagt, das ist ein so wichtiger Punkt in der Customer Journey. Hier wollen wir auf jeden Fall nochmal ein menschliches Auge drauf haben. Das heißt, dann bekommt unser Sales-Team diesen Lead, diese Mail vorgelegt, schaut nochmal drüber, okay, wollen wir die Person jetzt wirklich anschreiben? So wichtig ist, also ein paar Sachen, die können wir halt einfach nicht hundertprozentig ausschließen, beispielsweise wenn jemand anderes schon mit denen im Kontakt ist oder so. Und deswegen bekommen die es nochmal vorgelegt. Wenn die sagen, okay, passt, drücken die auf Senden, das heißt, die E-Mail geht raus. Und dann ist da auch wieder eine Sequenz hintergeschaltet. Das heißt, wenn die Person sich nicht zurückmeldet, wird 3-4 Tage später nochmal eine Mail gesendet. Wenn die Person dann irgendwann interagiert, dann wird die Sequenz gestoppt. Das heißt, dann wird es wirklich wieder ein manueller Austausch mit unserem Sales Consultant. Oder halt die Person reagiert gar nicht. Dann fliegt die halt auch nach 3 oder 4 Mails wieder da raus und landet dann wieder natürlich in unsere Marketingaktivitäten, denn wir wollen die ja weiterhin trotzdem mit Content bespielen. Und genau. Irgendwas wollte ich gerade noch dazu sagen.
Fällt dir bestimmt gleich ein. Da habe ich nämlich auch noch alle Anmerkungen und Fragen zu, weil auch das ein Prozess ist, wo wir gesagt haben, du hast es schon sehr, sehr gut angesprochen, nämlich das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn man da den Autopilot anschaltet, dann kriegen wir halt eben, dann findet sehr viel Interaktion oder werden sehr viele Mails verschickt, die einfach nicht hundertprozentig passend sind. Ja. Und da einfach nochmal manuell reinzuschauen und einfach zu gucken, hatten wir schon mal einen Kontakt mit der Person? Ist das vielleicht halt ehemaliger Kunde? Kennen wir das Unternehmen? Arbeiten wir vielleicht für irgendjemand anderes in der Branche oder haben dafür gearbeitet? Sodass man das einfach nochmal so ein kleines bisschen anpassen kann, um es relevanter zu machen. Und wir haben jetzt auch sind nochmal sehr stark über die Mails gegangen, haben geguckt, wo haben wir eine hohe Antwortquote, die auch positiv ist, wollen wir vielleicht auch negative Faktoren, dass die Leute zum Beispiel bei der 4. Mail sehr negativ reagieren, das heißt abmelden, lass mich in Ruhe schreiben oder keine Ahnung was. Das findet in einer extrem niedrigen Quote bei uns statt, weil die Leute uns kennen durch den Content. Aber da haben wir nochmal sehr genau hingeschaut und geguckt, können wir das irgendwie anpassen. Wir wollen ja nicht penetrant sein, aber wir wollen halt eben auch schon nachhören, weil wir dann auch verblüffenderweise sehen, dass nach der 1. Mail reagieren einige, 2. Mail dann weniger, 3. Mail dann doch wieder stärker und so. Also man sieht da Sachen, die wir vorher vielleicht auch so nicht geahnt haben. Und da, wir wollen ja kein Potenzial liegen lassen. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch nicht Potenzial verbrennen. Und das ist halt eine wahnsinnige Gratwanderung. Und je personalisierter du das Ganze machst, umso besser ist die Reaktion einfach da drauf. Und auch da Marketing-Sales-Zusammenspiel. Ja, wir haben es gerade so spaßhalber gesagt, wir geben die dann an Sales rüber, keine Ahnung, was dann passiert. Ich bin in vielen Kundenprojekten drin. Das ist jetzt nicht so weit hergeholt, leider. Ja. Nee, setzt euch da zusammen hin, zeigt dem Marketing aus Sales-Perspektive, wie schickt ihr die Sachen raus, wie guckt ihr da auch rein? Weil wir da auch wieder festgestellt haben, dass zum Teil die Workflows, wie die Leute dann auch im CRM arbeiten, anders sind, als wir es von Marketing-Perspektive aus vielleicht erwartet hätten. Und da lernt man eine ganze Menge.
Also wir haben da ja auch schon jetzt seit echt langer Zeit einen regelmäßigen Austausch zwischen unserem Marketing- und Sales-Team aufgebaut. Genau für sowas. Also klar, man redet auch über andere Sachen als über Workflows. Aber das ist halt dann einfach einmal ein Punkt, wo man dann Kampagnen durchgeht, wo man sieht, okay, wo ist vielleicht was liegen geblieben? Wo hat irgendwas nicht funktioniert? Und dann kann jeder und jede seine Sicht der Dinge quasi auch seine, also die Person kann dann sagen, wie arbeite ich quasi an diesem Punkt? Und so kann man sich halt super gut abstimmen, damit das besser funktioniert.
Ja, wir hatten es in der Vergangenheit, also schon ein paar Jahre her, auch dann mal auch ein Callcenter ausprobiert, einfach dann die Leads rübergegeben, automatisiert und haben dann festgestellt, die haben es auch geschafft, Termine zu legen, aber hauptsächlich mit Leuten, die für uns gar nicht relevant waren. Also es war super schwierig und wir haben gemerkt, wir müssen da viel, viel kleinteiliger reingehen, um es dann wieder automatisieren zu können. Also das heißt, der Schritt zur Automatisierung, insbesondere an dieser Stelle, der ist sehr, sehr groß. E-Mail-Workflow aufzusetzen oder, wie man so schön neudeutsch sagt, einen Funnel aufzusetzen, das ist schnell gemacht und da kann man auch gar nicht so viel verbrennen. Aber bei dieser wirklich 1:1 Kommunikation würde ich extrem vorsichtig sein. Und ich weiß, dass einige Markt jetzt im Moment auch testen mit automatisierten Calls, wo eine KI dann anruft und so. Wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ich finde es super spannend, aber ich wäre extrem vorsichtig bei diesem Schritt und würde den sehr kleinteilig dann auch testen.
Ja, das auf jeden Fall. Also gerade, du hast angeschnitten mit KI, lässt sich halt super viel jetzt einfach ausprobieren. Und das Ding ist, je nachdem, an welcher Stelle man das macht, wenn man das halt dann quasi an der Stelle, wo man dann wirklich in direkten Austausch mit dem potenziellen Kunden, mit der potenziellen Kundin kommt, dann ist es halt eine Alles-oder-Nichts-Aktion. Also wenn du dann halt, wenn die Person sich dann halt irgendwie unwohl fühlt, irgendwie in der Kontaktaufnahme, dann ist sie halt verprellt und dann ist die ganze Arbeit, die wir jetzt auch schon skizziert haben mit Lead-Generierung, Lead-Nurturing, Lead-Management, die ist dann halt weg und man muss halt wieder von vorne anfangen. Und das wäre halt super ärgerlich, weil man halt super viele Ressourcen schon vorher investiert hat und die Person ja jetzt auch so weit gebracht hat, dass sie theoretisch wirklich dann an diesem relevanten oder für dich relevanten Punkt ist.
Mit Marvin habe ich darüber gesprochen, wie wir bei Morefire das ganze Thema Lead Management orchestrieren. Und das sind im Prinzip alles Dinge, die wir auch so in Kundenprojekten machen, bei Kunden sehen oder wir halt eben auch in anderen Unternehmen empfehlen. Ich fasse mal zusammen, was ich so alles jetzt hier mitgenommen habe. Also fangen wir erstmal mit dem Punkt an, Lead Management. Wozu braucht man das überhaupt? Im Endeffekt refinanziert es deine ganzen Aktivitäten rund um Content Marketing. Das heißt, du machst diesen Aufwand, den man betreibt, Content ins Netz zu stellen, Sichtbarkeit herzustellen, sei es auf LinkedIn, im Blog, im Video, wie auch immer, Social Networks, macht ihr ja im Endeffekt, um darüber Menschen auf euer Unternehmen aufmerksam zu machen und sie dann auch zu Kunden zu machen. Das ganze Thema Lead Management sorgt dafür, dass das sowohl technisch funktionieren kann und b auch messbar gemacht wird, sodass du da, sag ich mal, ein ROI auch auf dein Content-Marketing sehen kannst. Dabei ist das ganze Thema Marketing Automation super wichtig, weil, Marvin hat es ja schon erklärt, Marketing Automation und Lead Management bedingen sich gegenseitig. Ein erfolgreiches Lead Management ohne Automation ist extrem mühselig. Gleichzeitig, wenn du kein gutes Lead Management machst, also keine guten Daten hast, funktioniert die Automation nicht. Das heißt, das eine ohne das andere funktioniert nicht optimal. Und beim Thema Automation Schritt für Schritt vorgehen. Also das Ganze testen, also durch zum Beispiel ein Lead-Magnet, du holst die Leute rein, setzt eine Marketing-Automation-Workflow auf und guckst dann, was wie gut funktioniert und musst dann die ganze Zeit nachjustieren. Wenn die Leads ins System kommen, ist die Qualität der Leads der entscheidende Punkt. Es ist total egal, was dich ein Lead kostet, also wie viel du an Ads ausgeben musst, um einen neuen Lead reinzuholen. Entscheidend ist, was kostet dich ein Sales Qualified, Sales Accepted Lead, also ein Lead, mit dem du auch irgendwann mal Umsatz machen kannst. Das dem im Detail auszuwerten und dann zu gucken, welche Quelle, also sei es Meta, sei es LinkedIn, Inbound etc., welche Quelle bringt dir eigentlich wie viel hochwertige Leads und dann halt eben die Cost per Lead ignorieren, sondern eher auf den Cost per Sales Accepted Lead zu gehen. Und für uns ist zum Beispiel LinkedIn super wertvolle Quelle, Facebook, schwieriger, Insta, irgendwo in between. Aber das muss man halt eben, muss jeder für sich selber auswerten. Es gibt sicherlich dann auch Marktbegleiter von uns, die dann auf Insta mega erfolgreich sind. Bei uns ist eher LinkedIn dann der Kanal. Also das im Detail auswerten funktioniert nur, wenn du halt eben auch zurückspielst, was kostet mich ein Sales Accepted Lead. So, wenn der Lead dann drin ist, dann startet das ganze Thema Lead Nurturing. Das heißt, die Leute werden mit Content weiter versorgt. Wir gucken uns an, passt das Unternehmen, passt die Buyer-Persona und welche Interaktionen machen die? Und wenn die Interaktionen für uns spannend sind, dann springt das Lead-Scoring an und der Lead-Score geht dann entsprechend hoch. Und wenn der hoch genug ist, wird der Lead an Sales übergeben. Mit ganz, ganz viel Automation im Hintergrund und KI-Workflows etc. bewerten wir die Leads und geben sie dann an Sales, geben Sales auch noch Hilfe an die Hand, wie sie diesen Lead am besten angehen. Aber ab dann startet auch ein manueller Prozess, dass Sales sich das auch nochmal im 1:1 anschaut, bevor sie dann halt eben in die Interaktion gehen. Und das hat Marvin auch sehr schön gesagt, das ist ein ganz, ganz kritischer Punkt. Wenn man an diesem Punkt des verkackt auf gut Deutsch, dann ist diese ganze Arbeit, die man in die Lead-Generierung, in den Content, in die ganzen Automation-Workflows investiert hat, wieder für die Katz, weil der Lead ist halt verbrannt. Und da entsprechend viel Automation hilft dir, das optimal vorzubereiten, aber das 1:1 muss wirklich sitzen. Und dann auch wieder die Rückkopplung, sich mit Marketing und Sales zusammen anschauen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo müssen wir nachsteuern, wo verbrennen wir Leute, wo interagieren sie mega gut, um dann halt eben das, was funktioniert, zu verstärken und die Sachen, die nicht funktionieren, dann auch wieder zurückzufahren. Und da sind halt eben gemeinsame Sessions, wo Marketing und Sales in die Prozesse reingehen, auf die Leads draufschauen, in die Mails und den Content reinschauen, um da dann zu gucken, was können wir da noch dann mehr rausholen. Das ist kein Projekt, sondern das ist eigentlich ein fortlaufender Prozess, wo ihr Woche für Woche, Monat für Monat da einfach diese Sachen dann auch weiterentwickelt. So, habe ich irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht, war perfekt.
Perfekt. Hat die KI im Vorfeld gut vorbereitet. Sehr schön. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du da tiefer einsteigen willst, der Marvin hat das Ganze in einem Webinar jetzt auch vor kurzem gezeigt. Der Link dazu als Lead-Magnet natürlich findest du in den Shownotes. Dann kannst du dich da eintragen und einfach mal gucken, was du dann auch für Mails im Hintergrund bekommst. Auch vielleicht ganz interessant, das mal aus der Perspektive zu betrachten. Und wir setzen das natürlich auch für unsere geschätzten Kundinnen und Kunden um. Das heißt, wenn du jetzt sagst, boah, mega gut, das hätte ich auch gerne, dann hau mich einfach an und dann gucken wir mal, wie wir das für dich auch auf die Straße gebracht kriegen. So, lieber Marvin, danke dir für die Einblicke.
Gerne, gerne. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Das freut mich doch. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, den Podcast abonnieren und mit 5 Sternen bewerten natürlich nicht vergessen, weil dann macht das Ganze uns viel, viel Freude und wir können auch ein bisschen sehen, was hier passiert, weil im Gegensatz zu dem Ganzen, was wir im Lead-Generierungsbereich machen, ist ein Podcast ziemliche Blackbox. Man sieht nur die Aufrufzahlen und so. Deswegen gerne bewerten, dann sehe ich, dass auch Menschen das Ganze gefällt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Ciao.